darf jetzt den Text verlesen. Und so aus der Apostelgeschichte, das gesamte Kapitel 10. Ein Mann aber in Caesarea mit namens Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer von Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, gleich einem großen leinenen Tuch, herabkommen, an 4 Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber die Erscheinung dann sprach er: Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und wurde von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort. Und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, kam Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mit mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun: Aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte, durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte? Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben.
Ja, alle nochmal ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute. Andreas, schönen Dank. Ich hatte überlegt, weil das so ein langer Text ist, wollte ich eigentlich, man müsste den irgendwie kürzen und das ist zu lang und so. Und dann habe ich mir aber gesagt, Menschenskind, das ist eigentlich schön. Wir sollen ja wirklich das Wort Gottes unter uns mal richtig, auch richtig Ausschwung oder richtig wirken lassen. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann können wir doch den ganzen, das ganze Evangelium, Apostelgeschichte 10, das ganze lesen. Eine ganz spannende Geschichte. Es gibt so einen schönen Ausspruch: Ihr könnt ja nicht über euren eigenen Schatten springen. Oder wenn man so sagt, ich selbst, ich kann ja nicht, das kann ich nicht. Ich kann nicht über meinen eigenen Schatten springen. Wie soll denn das gehen? Und es geht ja im Grunde genommen wirklich nicht. Über meinen eigenen Schatten springen geht nicht. Aber in diesem Abschnitt, da ist so viel Wahrheit drin. Und da kommt das wirklich zum Ausdruck, dass diese Leute, der Cornelius und auch dieser Petrus, sie sind über ihren eigenen Schatten gesprungen. Ich selbst habe mal so eine Situation gehabt in meinem Leben, da war ich bei der Armee und da hatten wir aus Protest, wurde gesagt, wir lassen uns alle eine Glatze schneiden und dann lassen wir uns die Haare richtig rasieren, also richtig blank rasieren. Damals war das anders als heute. Damals war eine Glatze eine Schande, heute ist ja eine Glatze super. Also heute wäre es kein Problem, sich eine Glatze schneiden zu lassen, weil es modern ist und weil es toll ist. Aber damals, da ging das gar nicht, eine Glatze. Und außerdem sagten unsere Vorgesetzten, also wenn ihr das macht und wer das macht, Ausgang ist gesperrt, Urlaub ist gesperrt, ich war jung verheiratet, ich habe gesagt, nee, kann ich nicht. Also konnte ich über meinen eigenen Schatten nicht springen. In der Vorbereitung habe ich so überlegt, eigentlich wäre das top, wenn ich mir heute, richtig, ich habe die Haare abgeschnitten, Bart ab, aber eine Glatze schneiden würde und die rasieren würde. Das wär's doch. dann würden die Leute sagen, Menschenskind, wo der Dieter damals gepredigt hat, das war doch was, das war was Besonderes. Jeder würde sich daran erinnern. Aber ich habe gedacht, nee, also so richtig kann ich das doch nicht. Also auch heute keine Strafe von keinem, aber über meinen eigenen Schatten springen in der Hinsicht, das kann ich auch nicht. Also das fällt mir einfach schwer. Wir möchten uns jetzt mal diese beiden Personen ansehen. Einmal den Cornelius. Cornelius, der aus Caesarea war. Caesarea, das war ein Ort, den die Römer gegründet haben, um ihre Herrschaft richtig auf Israel durchzudrücken. Und sie hatten da ein großes Militär und das war ein Hafen am Meer. Und Caesarea war benannt worden nach Caesar. Das war damals schon so und heute gibt es auch bei uns in Deutschland gibt es so manche Städte, Ludwigshafen, Ludwigsburg, Ludwigslust, Karlsbad, Friedrichsbrunn, Friedrichsroder. Also es gibt so immer viele Namen nach bestimmten, auch Friedrichbrunn bei uns hier oben im Harz ist nach dem König Friedrich genannt worden. Der war auch ganz oft in Friedrichsbrunn oben. Also die Städte sind immer benannt worden nach bestimmten Persönlichkeiten, nach großen Persönlichkeiten. Unter anderem auch Karl-Marx-Stadt. Die DDR-Bürger werden sich alle erinnern. Heute Chemnitz, keiner spricht mehr von Karl-Marx-Stadt. Oder auch Petersburg, St. Petersburg. St. Petersburg, dann Leningrad und jetzt wieder St. Petersburg. Wo ich das so durch meinen Kopf ging, da musste ich so denken an ein Lied. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Geburte gaben. Doch ihr alles ist zerstört, ihre Häuser sind zerstört, sie sind nicht mehr, ihre Namen sind nicht mehr. Und im Refrain, da kommt es dann, Jesu Name bleibt bestehen und sein Wort wird nicht untergehen. Und das war mir irgendwie so ein Impuls, wie ich gesagt habe, gucke, so ist es. In unserer Welt, da sind so viele Städte, da gibt es so viele berühmte Männer, die ganz groß sind, wo man Städte nachbenennt. Und dann auf einmal, es spricht keiner mehr von, sie haben keine Bedeutung mehr, die Städte, die Namen werden geändert. Aber Jesus bleibt bestehen. Jetzt zurück zu unserem Cornelius. Und ich konnte mir das so richtig gut vorstellen und habe an meine Armeezeit zurückgedacht. Cornelius war wie so ein Kompaniechef. Die bei der Armee waren, die wissen das, eine Kompanie war schon ein bisschen was Größeres. Also der hatte schon was zu sagen. Da waren schon mehrere kleine Truppen, die auch wieder ihren Vorgesetzten hatten. Und er war so der Chef über alle. Und dann musste ich so in meiner Armeezeit zurückdenken, wie das bei uns so war, bei den Bausoldaten. Da gab es dann auch unsere Chefs und da waren wir. Und wir waren ja so ein bisschen die Bausoldaten, das waren ja die Rebellen, das waren ja diejenigen, die nicht so wollten wie der Staat. Wir hatten sogar Leute dabei, die gegen den Staat waren. Und von daher war die Situation so ähnlich wie die Situation hier in unserem Bibeltext, so ähnlich. Da ist dieser römische Hauptmann und dann sind da die Juden, die auch mal so rebellisch waren und dagegen waren. Und ich habe das so richtig erlebt, wie das bei der Armee war. Da waren viele Offiziere, die total dann auch gegen uns waren. Man hat das denen so richtig abgespürt. Wenn sie irgendwie uns zu greifen kriegen konnten mit irgendwelchen Sachen und bestrafen konnten, dann haben die das getan. Und dann war das so, dass sogar einer mal zu mir gesagt hat, weißt du eigentlich, der hat das natürlich zu mir persönlich nur gesagt, da war keiner dabei, eigentlich für euch gibt es nichts anderes, euch müsste man erschießen. Also diese Situation, also dieses Gegenspiel, dann gab es natürlich auch andere. Dann gab es auch andere, die waren uns doch so ein bisschen wohlgesonnen und die sagten eigentlich, du, wenn man, das ist eine tolle Sache, was ihr macht, ihr wollt keine Waffe anfassen, eigentlich ist doch, geht Frieden nur ohne Waffen und Frieden geht nicht mit Waffen. Also die waren uns so ein Stück gut, so gut gesonnen, so wie auch dieser Cornelius hier. Dieser Cornelius hatte sich etwas abgewandt von dem Heidentum der Römer, von dem, dass die Römer auch diesen Personenkult so unwahrscheinlich trieben. Da waren ja die Kaiser, waren ja Götter und das hätte diesen Cornelius nicht gefallen. Da hat er gesagt, eigentlich, wie können Menschen Götter sein? Und hat sich dann dem Gott der Juden zugewandt ein Stück. ihr seht schon aus dieser Situation, dass er dann einen zu sich ins Haus holt von denen, die gegen die Römer sind, in sein Haus ihn holt. Das war eigentlich so eine Sache, wo man sagt, das kann er nicht tun. Wie kann er das tun? Das geht nicht. Da muss er über seinen eigenen Schatten springen. Das Gleiche ist bei der zweiten Person, bei Petrus. Petrus, ein frommer Jude, der von Kindesbeinen fromm erzogen ist, der in den ganzen Gesetzen genau Bescheid wusste. Und gerade in dem Speisegeboten, bis heute ist das ja so, dass die Speisegebote der Juden eine ganz, ganz große Rolle spielen und ganz wichtig sind. Da ist es zum Beispiel so, dass sie in der Küche, da gibt es so wie fast zwei Küchen, da ist die eine Küche, die ist für die Sachen, wo Fleisch mit zubereitet wird, und dann ist, da haben sie extra Töpfe und extra alles, auch Besteck und alles für Sachen, was mit Milch zubereitet ist. Also es darf auf keinen Fall irgendwie zusammenkommen. Und dieser Petrus, für den war es eigentlich auch unmöglich, zu einem Juden zu gehen, zu einem Römer zu gehen, zu diesem Hauptmann zu gehen, zu einem, der unrein ist. Und dann wird uns in dieser Geschichte so toll erzählt, wie es dann dazu gekommen ist, dass diese Leute praktisch über ihre Traditionen, über den, wie sie eigentlich von Kindesbeinen an erzogen worden sind, wie sie das einfach durchbrechen können und dann so handeln können. Als erstes, was ganz wichtig ist, auch was für uns ganz wichtig ist, steht das Gebet. In beiden lesen wir in dem Text, Cornelius betete und auch Petrus betete. Und beide beteten sie zu einer bestimmten Zeit. Es wird bei beiden die Zeit angegeben. Also das sagt uns, beide waren ganz aktive Beter, die es ganz ernst genommen haben mit dem Gebet. Die es ganz ernst genommen haben. Es gab bestimmte Gebetsstunden, Zeiten bei den Juden, und diese Zeiten haben sie eingehalten. Das Gebet war ihnen eine ganz heilige, eine ganz wichtige Sache. Petrus geht extra auf das Dach. Das war bei den Juden, auch heute gibt es das noch so, dass praktisch unten waren die ganzen Räumlichkeiten und oben auf dem Dach eine große Terrasse. Und auf dieser Terrasse, wenn man da dann hochgegangen ist, dann war man für sich alleine, dann hatte man Ruhe, dann war man von den ganzen Trubel, von den ganzen, was so passierte, auch damals, war man irgendwie abgeschnitten und man konnte in Ruhe zu seinem Gott beten. Also als erstes das Gebet, ganz wichtig. Und als zweites finde ich das so toll, dass hier praktisch die Leute darauf vorbereitet werden. Beide werden darauf vorbereitet, dass sie zueinander finden. Der Cornelius, dem erscheint ein Engel, der ihm sagt, genau sagt, was er tun soll. Und bei Petrus, da ist es dieses, dass vom Himmel so ein Tuch herunterkommt. Als Kind habe ich mich immer im Kindergottesdienst gewundert, wie das überhaupt zugehen sollte oder was. Aber es ist ja wie ein Bild so, dass das auf ein Leinentuch, was runterkommt, wo ganz viele Tiere drin sind. Und wo dann zu Petrus gesagt wird, schlachte und iss. Und es waren unreine Tiere. Es war also gegen jegliche Vernunft, gegen jegliches, was er von Kindesbeinen an gelehrt bekommen hat, das ging gar nicht. Und dann wurde das wiederholt. Einmal, zweimal, dreimal. Petrus wird darauf vorbereitet. Und dann wird auch dieses Timing, dass das so gut abgesprochen ist, Cornelius schickt dann seine Leute los. Und das war Joppe, war von Caesarea 50 Kilometer entfernt ungefähr. Er schickt seine Leute los, die Leute gehen los. Und auch Petrus, dass die Zeit, dass diese zeitlich das so gut passt. Was auch noch ganz wichtig, Dankeschön. Was auch ganz wichtig ist, ist der Punkt, dass beide es tun. Cornelius wie auch Petrus, beide tun das, was sie dann tun sollen. Wir können ja manchmal so viel hören und wir finden das alles okay und finden das alles gut und richtig, aber das Umsetzen, das Handeln, das fällt uns schwer. Cornelius hätte sagen können, Mensch, die 50 Kilometer so weit, ob das wirklich sein soll, dass jetzt meine Leute da hingehen und den holen sollen. Eigentlich, wenn das jetzt hier um der Ecke wäre, und das war ja anders als heute, man setzt sich in ein Auto, 50 Kilometer sind schnell gefahren. Aber zu Fuß so weit gehen, das ist nicht so ohne. Und auch Petrus. Petrus ist bereit, den Schritt zu tun. Dieses persönliche, ich muss es wollen. Wenn ich Weisungen bekomme von Gott, wenn ich Weisungen bekomme von ihm, dann muss ich dazu bereit sein, dann muss ich das auch tun. Über die eigenen Schatten springen. Auch bei uns als Christen ist das oft ein großes Problem, dass wir sagen, können wir denn das? Können wir Dinge, die wir von klein auf gewohnt sind, von klein auf gepredigt bekommen haben, wo wir sagen, so und so ist das richtig, so muss es sein, können wir dann einfach irgendetwas anderes tun, etwas, was uns fremd ist, etwas, was uns gar nicht liegt und wo wir sagen, das kann es nicht sein? Es gibt Beispiele, es gibt viele Beispiele, wo das dann passiert ist, dass Leute über ihren Schatten gesprungen sind. Ich habe mal von einem Pastor gehört, der Pastor geht durch die Stadt und da sind Bauarbeiter und die Bauarbeiter, die sind so ein bisschen lässig, wie so Bauarbeiter sind und lästern so ein bisschen dem Pastorchen und wie geht's dir denn und so, und der Pastor sagt, naja, das werden wir doch kriegen. Geht hin zu denen und sagt, Jungs, wie sieht es bei euch aus, was macht die Arbeit und so, und wir waren ganz erstaunt, dass der überhaupt sich mit ihnen einlässt. Aber er erzählt gut mit ihnen und da hat der eine gute Idee, sagt er, holt eine Pulle Schluck raus, Schnaps, richtig Schnaps und sagt, so, ja Jungs. Und weil der Pastor immer gegen Schnaps gepredigt hat, wussten sie ja, nun, das ist das Zeichen. Und er sagt, trinken sie dann so und sagen, na, du nimmst aber keinen Schluck hier. Der Pastor nimmt die Pulle und setzt ein, trinkt einen richtigen Schluck. Die waren so verdattert und da hat der Pastor dann auch gleich das richtige Bewusstsein, sagt, jo, so jetzt, ich habe aus eurer Flasche getrunken, nun möchte ich auch gerne, dass ihr alle zu meinem Gottesdienst kommt. Alle verblüfft und sie sind gekommen zu seinem Gottesdienst. Also dieser Mann ist über seinen Schatten gesprungen. Wenn er selbst predigt und sagt, das ist nicht gut, Alkohol, und dann einmal sich auf die Ebene dieser Bauarbeiter zu begeben und dann sogar noch Schnaps selbst zu trinken, und das war in der Stadt, die Leute haben das gesehen, was denken die Leute, das ist ja immer auch bei uns, also bei mir, auch bei mir so, meine Frau immer sagt, Mensch, egal was die Leute denken, aber das ist so ein Stück einfach, das ist drin, was denken die Leute, er kann über seinen Schatten springen. Mein Vater, ich habe mit meinem Bruder nochmal geredet und ich mich vergewissert, dass es da so war, schon lange her, der hat in der Kirche die Taufschale gehalten, wo dann die Kinder getauft wurden mit dem Wasser. Und das war ein Ding, was eigentlich, und zu der damaligen Zeit, heute ist man ja bedeutend toleranter, heute ist das schon alles ein bisschen anders, aber zu der Zeit damals, als Baptist, als gestandener Baptist, der sagt, die Glaubenstaufe, wir glauben und dann, wenn wir glauben, taufen wir die Kinder und nicht die Kindertaufe. Sowas tut und sogar sich hinstellt als Diener mit, bei so einer Handlung, eine Sache, die eigentlich nicht geht. Da ist mein Vater über seinen eigenen Schatten gesprungen. Da hat er was getan, was man eigentlich nicht hätte tun dürfen. Und die Empörung war dann auch sehr groß. Die Empörung war sehr groß, natürlich. Aber mein Vater hat sich gerechtfertigt und hat gesagt, es werden so manche oder viele werde ich wieder im Himmel treffen, die Kindertaufe haben. Und ich werde manche auch nicht treffen, die Glaubenstaufe hatten, weil sie sich dann irgendwann von ihnen abgewendet haben, von Jesus abgewendet haben. Noch ein Beispiel. Wir haben ja eine Großtante, ich habe hier ein Bild, wer das nochmal sehen möchte, die meine Großtante Albertine, die das Mutterhaus gegründet hat in Hamburg. Muss ich mal die Brille aufsetzen? Hier ist sie. Die hat sehr, sehr viele schöne Sprüche hat hier von sich gegeben. Und hier ist ein Spruch, ach Kinder, als ich noch jünger war, habe ich manches viel zu verbissen gesehen. finde ich eigentlich stark, dass eine Frau dann hier ist abgebildet als junges Mädchen und als alte Frau dann sowas sagt, was ich als junges Mädchen verbissen gesehen habe, wo ich so nach dem Gesetz war und so bestimmte Sachen durchdrücken wollte. Das war gar nicht so gut, das war nicht richtig. Diese Frau war wirklich eine Kämpferin und sie hat zum Beispiel durchgesetzt, dass die Diakonissen einmal eingezahlt haben in die Krankenkasse und auch in die Rentenkasse. Und das musste ja auch vom Gehalt abgezogen werden und das war ja auch nicht billig. Und da war ein unwahrscheinlicher Widerstand von dem kompletten, von allen Brüdern, die da waren im Vorstand, die haben gesagt, also das geht gar nicht und haben total dagegen gehalten. Aber sie hat sich durchgesetzt und hat gesagt, wenn die Diakonissen älter sind, wenn sie in den Ruhestand gehen, dann müssen sie auch mal selbst ihr eigenes Geld haben, dass sie auch heute noch ein Stück ihr eigenes Leben leben können. Und die Brüder haben gesagt, wie kann man so was Weltliches machen? Wie kann man so denken? Gott versorgt uns, wir versorgen die Schwestern und nicht irgendwie der Staat und nicht sowas. Über seinen eigenen Schatten springen. Über seinen eigenen Schatten springen, das ist nicht immer einfach und manchmal auch vielleicht gar nicht gut. Es ist gut, wenn wir tolerant sind, aber wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze und wie können wir handeln und wie handeln wir richtig? In unserem Text wird uns das so klar alles gesagt, dass Jesus diese beiden richtig darauf hinbringt und hinführt, dass Jesus sie leitet. Und das wünsche ich mir auch ein Stück von uns, dass wir wirklich Jesus fragen, dass wir Gott fragen, wie handeln wir richtig, wo handeln wir richtig, wo sind wir tolerant dem anderen gegenüber und wo nicht. Zum Beispiel habe ich gehört, dass eine Gemeinde das Kreuz abgenommen hat, hat gesagt, das geht gar nicht mit dem Kreuz. Wir möchten Moslems erreichen und die Moslems kommen nicht in unsere Räume, wenn wir ein Kreuz haben. Diskussion, man könnte jetzt darüber diskutieren. Und da habe ich so für mich gedacht, meine Herren, das ist eigentlich unser Glaubenszeichen. Also ich könnte das vielleicht nicht, das Kreuz hier abhängen, nur deshalb. Das muss man denen erklären und muss das sagen. Aber die Kirche hat das gemacht. Die Kirche hat diesen Schritt gegangen, sie hat das Kreuz abhängen, sie macht Arbeiten unter den Moslems. Also es ist eine schwierige Sache zwischen dem, dass wir sagen, wir möchten auf Leute zugehen, wir möchten Leute die Hand reichen und zwischen dem, dass wir sagen, nein, es ist konservativ, ist nicht, konservativ ist heute immer nur eigentlich schlecht belegt, konservativ ist schlecht belegt, aber konservativ will alte Werte erhalten und will das alte Gute, was wirklich erstrebenswert ist, will es erhalten, konservieren. Noch ein wichtiger Punkt ist, das waren so über die eigenen Schatten springen alles so Sachen, die so ein bisschen größer waren. Aber über den eigenen Schatten springen ist ganz besonders auch für uns wichtig, indem wir manchmal kleine Dinge, die wir haben, sind manchmal nur kleine Dinge, die aber die Atmosphäre vergiften können, die das miteinander vergiften können, dass wir da aufeinander zugehen und dass wir da über unseren Schatten springen können. Ich denke da an bestimmte Aussagen und bestimmte Meinungen von irgendwelchen lieben Brüdern, die eine Meinung haben, wo ich sage, der kann doch so nicht denken. Das kann doch nicht seine Meinung sein. Und dass ich dann gleich sage, nee, Schluss, hier geht es nicht weiter. Hier ist eine große Wand, da geht es nicht weiter. Besser ist es, es zu hinterfragen. Besser ist es, mit ihm nochmal zu sprechen. Besser ist es, wenn wir sagen, ich beschäftige mich mit diesem Thema, wo er eine ganz andere Meinung hat. Ich beschäftige mich, ich setze mich auseinander. Ich versuche es wenigstens zu verstehen. Manchmal sind es auch so ganz kleine persönliche Sachen, die dann die Atmosphäre vergiften können, dass man irgendwelche Befindlichkeiten hat dem anderen gegenüber und meint, Mensch, was will der von mir? Der ist so komisch zu mir irgendwie. Dabei stimmt das gar nicht, der ist gar nicht komisch. Der ist nur so ein bisschen anders mal. Ist nicht, vielleicht geht es ihm nicht so gut oder wie auch immer, aber es kann auch sein, dass es richtige Auseinandersetzungen gibt. Auseinandersetzungen wegen manchmal Lappalien. Es ist oft so, dass gerade es Lappalien sind, wo man sagt, Menschenskind, muss man sich darüber unterhalten. Aber leider ist es doch so, dass man sich darüber unterhalten muss. Und dann ist es wichtig, dass wir über unseren Schatten springen können und dass wir Gott bitten, dass wir ins Gebet gehen und dass wir Gott, uns von Gott Weisung holen, wie wir richtig mit dem anderen reden können, was wir Richtiges sagen können, damit Dinge, die zwischen uns sind, ausgeräumt werden. Das Wichtigste an diesem Text habe ich bis jetzt vergessen. Ich weiß nicht, ob das, die Bibelleser wissen das. Das Wichtigste von diesem Text ist eigentlich das, dass wir hier alle sitzen. Dass wir hier sitzen und Gottesdienst feiern und dass wir uns freuen können. Denn es ist die Botschaft, dass der Petrus über seinen Schatten springen konnte, der Cornelius, und dass sie zusammengekommen sind und dass das erste Mal die Heiden das Evangelium gehört haben. Wir würden hier nicht sitzen, wenn wir die Geschichte nicht hätten. Wir würden keine Christen sein. Wir könnten nicht mit ihm leben. Wir könnten nicht jeden Tag erleben, wie er uns zur Seite steht, wie er uns Hilfe ist und wie er für uns da ist. Eine ganz tolle Geschichte. Und es ist erstaunlich, dass auch dieser Petrus, dass er so in seiner Tradition gebunden, dann diesen Schritt wagt und zu den Heiden geht und dann den Heiden das Evangelium verkündigt. Und auch dieser Cornelius den Schritt wagt und zu den Abtrünnigen geht von seiner Sichtweise her und sie Gemeinschaft haben können. Die Juden sind bis heute sehr traditionell. Die Juden achten sehr auf ihresgleichen und sehr auf ihre Gesetze. Ich habe gehört, dass die Juden heute noch verfolgen können, wenn sie praktisch ihren Stammbaum, und sie können das noch richtig auch wissenschaftlich feststellen bei den einzelnen Juden, bis zum Vater Abraham, aber jedenfalls sehr, sehr weit. Und das hat mich schon sehr, sehr erstaunt, weil die Juden praktisch sehr traditionell sind, weil sie sehr darauf achten. Und hier ist praktisch Petrus, ist er über seinen Schatten gesprungen, damit wir das Evangelium bekommen, damit wir die frohe Botschaft von Jesus bekommen. Und ich wünsche uns, dass wir ein Stück über unseren eigenen Schatten springen können, um andere Menschen zu erreichen, auch um anderen Menschen die frohe Botschaft zu bringen, um andere Menschen auch zu begeistern für unseren Herrn Jesus. Amen.